Wir feiern heute das Herrenmahl oder auch Abendmahl, wie es genannt wird. Und wir wissen, in der Geschichte der Kirche ist das Abendmahl ein sehr umkämpftes Thema. Es war ein Streitthema und ist es bis heute. Doch das Abendmahl ist auch eine direkte Anordnung des Herrn. Wir können es nicht einfach beiseite legen. Wir können nicht einfach darüber hinwegsehen und sagen, okay, dann nehmen wir es nicht so wichtig. Zumal der Herr es auch mit einem Segen verbunden hat. Es soll zum Segen für die Gemeinde dienen. Und darum ist es uns wichtig, das Abendmahl anhand der Bibel richtig zu verstehen und so auch am meisten vom Abendmahl zu profitieren, nämlich als Gemeinschaft der Gläubigen. Und zu diesem Zweck betrachten wir etwa jeden Monat einen Aspekt zum Abendmahl. Und der Text aus 1. Korinther 11 dient uns hier als Grundlage, weil Paulus sich hier besonders ausführlich mit dem Herrenmahl auseinandersetzt und auch auf einige praktische Punkte eingeht, wie es in der Gemeinde gefeiert werden soll. Heute kommen wir zu dem Streitthema schlechthin im Blick auf das Abendmahl. Diese fünfte Andacht zum Herrenmahl hat den Titel »Dem Leib des Herrn begegnen«. Dem Leib des Herrn begegnen. Und wir lesen aus 1. Korinther 11, die Verse 23 und 24. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies ist mein Leib, der für euch ist, sagt Jesus. Aber inwiefern ist das Brot der Leib des Herrn? Und auf welche Weise empfangen wir also den Leib des Herrn beim Abendmahl? Wir werden uns zuerst kurz drei Verständnisse anschauen, die wir nicht für biblisch gerechtfertigt sehen und darum auch als Gemeinde nicht vertreten. Und dann wollen wir in einem zweiten Punkt dem nachgehen, was wir als Gemeinde verstehen und glauben, wie hier der Zusammenhang besteht. Erstens, die anderen Verständnisse. Bei der Frage nach dem Abendmahlsverständnis geht es vor allem darum, wie sich das Zeichen bei einem Sakrament zu der Realität verhält, die es anzeigt. Also das, was wir sehen, was wir anfassen können, wie verhält sich das zu dem, was es anzeigt? Also in welchem Verhältnis steht das Brot beim Abendmahl zu dem Leib Jesu? Und da haben wir zum einen, das Brot ist der Leib und nichts anderes. Nach dem römisch-katholischen Verständnis ist das Verhältnis zwischen Zeichen und Realität so, dass das Zeichen verschwindet und nur noch die Realität da ist. Also durch die Weihung eines Priesters mit den Worten hoc est corpus meum, also dies ist mein Leib, auf Lateinisch, verwandelt sich das Brot beim Abendmahl in den echten physischen Leib Jesu und der Wein in das echte physische Blut Jesu. Dabei verändert sich aber nicht das Aussehen, auch nicht der Geschmack, sondern nur die Substanz, lehren sie. Und dafür stützen sie sich auf die Schriften von Aristoteles, dem alten griechischen Philosophen, der zwischen der Substanz und dem Wesen einer Sache und seinen Eigenschaften unterscheidet. Und mit dieser Unterscheidung behauptet nun die römische Kirche, beim Abendmahl verwandelt sich die Substanz des Brotes, aber die äußeren Eigenschaften bleiben erhalten. Deswegen sieht es immer noch so aus wie Brot und schmeckt auch noch so wie Brot, aber eigentlich ist die ganze Substanz völlig ausgetauscht und es ist der physische Leib Jesu. Es ist kein Brot mehr da. Es sieht nur noch so aus und schmeckt noch wie Brot. Eigentlich ist es aber einzig und allein der physische Leib Jesu. Der Fachbegriff dafür ist Transsubstantiation, Also die Substanz geht von einer in eine andere über. Und nach der Weihung wird dieses verwandelte Brot emporgehoben. Diese Elevation, diese Emporhebung dient dazu, dass die ganze Gemeinde jetzt den Leib Jesu anbetet. Dieses Brot, das der Priester in die Höhe hebt, es soll angebetet werden. Und bei dieser Emporhebung des Leibes Jesu wird nach römischem Verständnis durch diese vom Priester vollzogene Handlung den Teilnehmern Gnade mitgeteilt. Sie werden mit Gnade gefüllt, weil die Messe ein wahres Opfer des Leibes Jesu Christi ist. Also, während der Priester dieses Brot emporhebt, wird der Leib Jesu Gott geopfert. Und dadurch, durch dieses Opferritual, durch diese Opferung, wird dann der Gemeinde Gnade zuteil. Das Opfer am Kreuz wird also bei jedem Abendmahl in gewissem Sinne erneuert, sagen sie, bei dem sogenannten eucharistischen Sühnopfer. Und es ist notwendig, diese Messe und diese Wiederholung der Messe ist notwendig, damit Sünden vergeben werden können und die Absolution erteilt werden kann, ähnlich wie bei den regelmäßigen Tieropfern im Alten Testament. Im Mittelalter hat man den Laien nicht mehr den Kelch gereicht, sondern nur noch diese Brotoblaten, aus Sorge, das Blut Jesu zu verschütten und damit das Sakrament zu verunreinigen. Und oftmals verrichten Priester die Messe auch ganz ohne die Gemeinde, einfach nur, um sozusagen die Möglichkeit der Sündenvergebung zu gewährleisten oder für besondere Anlässe, dass sie ganz alleine in einem Kämmerlein dann dieses Brot und den Wein in Leib und Blut Jesu verwandeln und vor Gott opfern, ohne dass irgendjemand anders mit dabei ist. Das geweihte Brot und der geweihte Wein bleiben auch Leib und Blut Jesu. Und deswegen werden sie nach der Messe in einem Schrein, dem Tabernakel, wie es heißt, aufbewahrt. Und dort werden Leib und Blut Jesu weiter angebetet. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, in so einer katholischen Kathedrale, wenn dann Leute eintreten, dann machen die immer, verbeugen sie sich immer, und zwar vor diesem Tabernakel, vor diesem Schrein, wo dann das Brot und der Wein aufbewahrt wird, als Zeichen oder in dem Verständnis, weil das der Leib und das Blut Jesu ist. Nun, ein weiteres Verständnis: Das Brot ist auch der Leib. In der Reformation kritisierten Martin Luther und seine Nachfolger auch die Abendmahlslehre der römischen Kirche. Nicht nur die Rechtfertigungslehre oder die mangelnde Rechtfertigungslehre, sondern auch die Abendmahlslehre. Allerdings störte Luther nicht so sehr die Lehre der Verwandlung. Das, was für uns vielleicht am merkwürdigsten klingt, das war für Luther gar nicht so das große Problem, sondern die Rolle des Priesters und das Verständnis von der Opferung, das ist das, woran sich Luther besonders gestört hat. Das Abendmahl, sagt er, ist kein Werk des Menschen an Gott, sondern ein Werk Gottes an den Menschen. Es ist nicht etwas, was der Priester oder der Mensch Gott gibt, sondern es ist das, die Sakramente sind das, was Gott dem Menschen gibt. Der Priester bewirkt nicht durch seine Fähigkeit das Wunder der Verwandlung und bereitet so das Opfer der Vergebung für Sünden zu, sondern im Abendmahl erfahren die Gläubigen die Gnade, die von Gott kommt. Und das war Martin Luther sehr, sehr wichtig, auch dieses Verständnis, dass die Gemeinde etwas empfängt von Gott beim Abendmahl. Vor der Reformation nahmen die meisten Gläubigen nur einmal im Jahr am Abendmahl teil. Ansonsten wurde der Leib und das Blut Christi nur auf Distanz in diesem Tabernakel angebetet und wenn es so auf Prozession durch die Straßen geführt wird, ihr kennt diesen Feiertag Fronleichnam, da wird genau dieses geweihte Brot und der geweihte Wein als Leib und Blut Jesu in so einem Schrein durch die Straßen geführt und es ist so ein Fest der Transsubstantiation, deswegen Fronleichnam. Was Jesus also als Mittel eingesetzt hat, um den Gläubigen nahe zu kommen, wozu diese Sakramente dienen, und sich mit ihnen zu verbinden, hat die mittelalterliche Kirche zu einem weiteren Hindernis gemacht zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es bleibt einfach nur auf Distanz. Der Leib des Herrn sollte hauptsächlich nur angesehen und angebetet werden, und zwar auf Distanz, aber nicht empfangen. Überhaupt nicht nahe kommend. Und darum war es den Protestanten auch wichtig, dass die Gläubigen das Abendmahl sowohl das Brot als auch den Kelch erhalten und Privatmessen unterbunden werden. Es gehört in die Gemeinde und es ist etwas, was die Gemeinde empfangen soll. Und zwar in zweierlei Gestalt, heißt es dann, also sowohl Brot als auch den Kelch. Luther betonte auch, dass der Glaube das Mittel ist, mit dem die Gnade beim Abendmahl empfangen wird. Also es ist nicht irgendwie das Wunder des Priesters, sondern der Glaube des Einzelnen, des Christen ist wichtig und ist entscheidend, um diesen Segen zu empfangen. Es geht nicht einfach nur aus diesem besonderen Werk, was der Priester macht, sondern die Gnade wird empfangen dadurch, dass wir mit Glauben empfangen, was Gott uns bereitet hat. Aber Martin Luther lehrte dennoch eine physische Gegenwart des Leibes Jesu. Zwar nicht so, dass das Brot ersetzt wird oder seine Substanz sich verändert, aber auf geheimnisvolle Weise ist der physische, echte Leib Jesu mit den Worten Luthers in, mit und unter dem Brot. Also wie Wasser in einem Schwamm ist oder die Seele im Leib, so ist der echte physische Leib Jesu irgendwie direkt und hier irdisch mit dem Brot verbunden beim Abendmahl. Man nennt es die Konsubstantiation. Also hier ist mit der Substanz des Brotes auch noch der Leib gegenwärtig, auch noch die Substanz des Leibes Jesu gegenwärtig. Also der Hauptstreitpunkt zwischen der römischen Kirche und den Lutheranern war nicht, ob der Leib Jesu vorhanden ist, sondern ob Brot vorhanden ist nach der Weihung. Die Gläubigen essen nach dem lutherischen Verständnis auch, sie essen so den wahren Leib des Herrn mit dem Mund, während sie das Brot essen. Das ist das lutherische Verständnis. Nun gibt es noch ein drittes Verständnis. Das Brot symbolisiert nur den Leib. Huldreich Zwingli erklärte sowohl gegen die römische als auch gegen die lutherische Auslegung die symbolische Bedeutung der Worte Jesu. Als Jesus sagte, dies ist mein Leib, dann meint es, dies bedeutet mein Leib oder dies stellt meinen Leib dar. Es repräsentiert den Leib Jesu und ist keine magische Verwandlung. Zumal Jesus, als er das sagte, ja auch körperlich vor ihnen stand und noch gar nicht gekreuzigt war und noch nicht aufgefahren war in den Himmel. Er stand da und deutete auf das Brot und sagt, dies ist mein Leib. Das ganz natürliche Verständnis ist, dies repräsentiert oder zeigt, soll versinnbildlichen meinen Leib. Ja, wenn jemand ein Bild seiner Frau zeigt und sagt, das ist meine Frau, dann würde auch niemand auf die Idee kommen, das Bild wird irgendwie auf eine wundersame, magische Weise zur Ehefrau des Mannes, sondern es zeigt, es stellt dar die Ehefrau. Jesus sagt an einer anderen Stelle hier auch, er sei der Weinstock oder er sei die Tür. Und wir verstehen alle, es hat einen symbolischen Charakter. Und ebenso heißt es auch von dem Kelch, er sei der neue Bund in seinem Blut. Dabei wird der Kelch nicht zum Bundesverhältnis auf besondere Weise, sondern zum Zeichen des Gnadenbundes, der in Christus eingesetzt ist. Zwinglis Sicht ist insgesamt nicht so ganz eindeutig, es wird nicht so ganz kohärent dargelegt, aber er lehnte auf jeden Fall die mystischen und magischen Vorstellungen völlig ab. Er verabscheute den Götzendienst der katholischen Kirche, die sie aus dem Abendmahl gemacht haben. Also er sagt, indem das Brot angebetet wird und dann irgendwie noch so in einen Schrein gelegt wird, das ist Götzendienst, nichts anderes. Sie machen aus etwas Geschaffenem, machen sie einen Gott. Er hielt das Abendmahl vor allem für ein Gedächtnismahl, an dem die Gläubigen sich an das vollbrachte Opfer des Leibes Jesu erinnern. Das Brot, es dient als eine Erinnerungshilfe und weist auf den Leib Jesu hin, der für uns gestorben ist, der für uns dahingegeben wurde. Der Grund für diesen bildlichen Hinweis auf den Leib des Herrn, den sah er darin, die Christen zum Bekenntnis und zur Treue anzustiften. Also die Sakramente müssten als eine Art Treueeid gesehen werden. Im Abendmahl zeigen und bestätigen die Christen ihre Treue zum Herrn und verpflichten sich zum Gehorsam. Es geht also nicht so sehr darum, die Gnade zu empfangen, das zu empfangen, was Gott uns bereitet hat, sondern schon auf die Gnade zu reagieren, an die empfangene Gnade zu denken und daraus zum Glauben und Gehorsam angeleitet zu werden. Also hier drei unterschiedliche Verständnisse und alle drei haben heftig miteinander gerungen, nicht zuletzt ganz in unserer Nähe in Marburg auf dem Schloss. Aber nun kommen wir zum zweiten Punkt, unser reformiertes Verständnis. Das reformierte Verständnis von dem Zusammenhang des Abendmahls und dem Leib Christi können wir so beschreiben. Das Brot ist geistlich verbunden mit dem Leib. Johannes Calvin und seine Gefährten widersprachen natürlich eindeutig der römischen Abendmahlslehre und pflichteten vielen Argumenten sowohl der Lutheraner als auch der Zwinglianer bei. Allerdings konnten sie keiner dieser beiden protestantischen Positionen völlig zustimmen. Das reformierte Verständnis ist eine Art Mittelposition zwischen der lutherischen und der zwinglischen Lehre. Allerdings tendiert sie mehr zur Sicht Luthers als zu der Zwinglis. Mag uns vielleicht verwundern, aber ich hoffe, es wird gleich deutlich. Der Leib ist wichtig. Beim Abendmahl geht es nicht nur um irgendein Gleichnis, sondern um eine besondere Anordnung, mit der auch ein besonderer Segen verbunden ist. Das Abendmahl ist aber auch nicht nur eine bildliche, ist zwar aber nicht nur eine bildliche Predigt oder eine Hilfe zur Erinnerung, sondern in 1. Korinther 10, Vers 16 heißt es, da fragt Paulus rhetorisch, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und die Antwort, die er erwartet, ist, ja, natürlich. Das gebrochene Brot ist die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Es geht um Gemeinschaft, und zwar nicht nur um Gemeinschaft mit Jesus, sondern Gemeinschaft des Leibes des Christus. Das Brot steht also in einer Verbindung mit dem Leib Jesu, sodass eine tatsächliche Gemeinschaft hergestellt wird mit Jesu Leib. Aber wie ist das möglich? Wenn Jesus leibhaftig in den Himmel aufgefahren ist, wie wir es in der Bibel eindeutig lesen, und er erst am letzten Tag wiederkommen wird, und zwar so, wie er auch aufgefahren ist in den Himmel, wie ist es möglich, dass wir Gemeinschaft haben mit seinem Leib? Und wie können Gläubige mit dem Leib Jesu Gemeinschaft haben, wenn Jesus doch einen menschlichen Leib hat, der nicht an verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann? Die lutherischen Theologen erklärten, Jesu menschlicher Leib hat durch die Verbindung mit seiner göttlichen Natur auch die göttlichen Eigenschaften, zum Beispiel der Allgegenwart. Also, sie sagen, weil Jesus sowohl Mensch als auch Gott ist, hat die menschliche Natur Jesu die Eigenschaften der göttlichen Natur und kann der menschliche Leib überall, wo Abendmahl gefeiert wird, gleichzeitig sein, was ein normaler menschlicher Leib nicht kann. Es gehört zu dem Menschsein, dass man nur an einem Ort sein kann gleichzeitig. Nun, diese Lehre, wer den Fachbegriff hören möchte, die Ubiquitätslehre. Diese Lehre ist durchaus eine gefährliche Lehre, die auch von der Bibel nicht unterstützt wird, denn damit wird die ganze Inkarnation, diese Menschwerdung Jesu, in Frage gestellt. beziehungsweise was es heißt, dass Gott Mensch wurde. Denn dann müssten wir uns fragen, ist Gott wirklich ganz Mensch geworden? Oder wirkte er nur wie ein Mensch? Schien er nur wie ein Mensch? Sah es nur so aus, als wäre er ein Mensch? Wenn seine menschliche Natur all die Eigenschaften der göttlichen Natur hat, dann stellt es die Frage, ob er wirklich ganz Mensch war. Die Bibel lehrt zwar, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist, aber es gehört zu den kirchlichen Dogmen, aufgrund des Zeugnisses der Schrift, dass diese beiden Naturen nicht vermischt sind. Sein menschlicher Körper ist bestimmt von dem, was einen menschlichen Körper zu einem solchen macht. Jesu menschlicher Leib ist im Himmel und von da erwarten wir ihn wieder. Und selbst beim Abendmahl schreibt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, es wäre merkwürdig, wenn man sagt, und er ist jetzt ja auch gerade hier, aber wir verkündigen noch weiter, bis er kommt. Offensichtlich deutet Paulus an, noch ist er nicht da. Auch wenn das Brot beim Abendmahl da ist. Also wir haben Gemeinschaft mit dem Leib des Herrn, aber er ist noch nicht wieder auf die Erde gekommen, der menschliche Leib Jesu. Aber der Leib Jesu ist wichtig, sagt Calvin. Von dem Leib Jesu strömt uns Leben zu. Er musste Mensch werden, er musste die menschliche Natur annehmen, er musste einen echten menschlichen Leib haben, er musste seinen echten menschlichen Leib opfern und er musste leibhaftig auferstehen, um uns Leben zu geben. Die Quelle des Lebens ist verbunden mit seinem menschlichen Leib. Und er hat sein Leben gegeben, sein Leib gegeben als Opfer ein für alle Mal, wie die Schrift eindeutig lehrt. Also wir müssen nicht den Leib erneut oder wiederholt opfern, um daraus Leben zu bekommen, sondern aus seinem ein für alle Mal wirksamen Tod strömt uns die Gnade des Lebens zu. Doch dazu brauchen wir nicht die Gemeinschaft mit seinem toten Leib, sondern die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Leib. Unser auferstandener Herr gibt uns Anteil an all seinen Segnungen, die er durch sein Opfer für uns erworben hat, als Gottmensch, als Mittler zwischen Gott und Menschen. Und es war notwendig, dass er die menschliche Natur annimmt. Also wer Gemeinschaft mit dem lebenden Leib Christi hat, der hat Anteil an der Gnade aus seinem Tod. Der hat Anteil an dem Leben, das er gibt. Es gibt keinen toten Leib Jesu mehr. Er ist auferstanden. Er ist leibhaftig in den Himmel aufgefahren. Und das Leben kommt von dem Auferstandenen. Aber dieser Leib ist wichtig. Und außerdem, die Gemeinschaft mit dem Leib ist geistlich. Wie können wir also Gemeinschaft mit dem Leib Jesu haben, wenn er im Himmel ist? Die Antwort ist, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbindet, was räumlich getrennt ist. Beim Abendmahl haben die Gläubigen echte und tatsächliche Gemeinschaft mit dem Leib Jesu, mit dem physischen Leib Jesu, nicht indem der Körper Jesu aus dem Himmel wieder auf die Erde gezogen wird, sondern indem der Heilige Geist unsere Herzen erhebt in den Himmel, wo Jesus leibhaftig ist. Jesus ist im Himmel als Gottmensch. Er hat seine menschliche Natur nicht abgelegt. Er ist immer noch mit menschlicher Natur versehen. Ganz Gott und ganz Mensch. Und dort verwendet er sich für uns. Christi Leib ist nicht örtlich hier, aber er ist uns gegenwärtig, er ist uns tatsächlich nah durch unsere Gemeinschaft mit ihm in dem Geist, der sowohl in Jesus als auch in uns ist. Und der Heilige Geist verbindet nun uns, die wir hier sind, mit Jesu physischen Leib, der in den Himmeln ist. Beim Abendmahl offenbart sich Jesus uns, indem er uns zu sich nahen lässt. Und nicht, indem er in geheimnisvoller Weise in das Brot kommt, sondern uns geistlich in den Himmel zieht. Durch die Gemeinschaft des Leibes Christi erleben wir tatsächlich seine heilige Gegenwart und genießen seine guten Gaben, die er uns gibt. Und wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, indem er das Brot nimmt, dann soll uns dieses Brot tatsächlich erinnern. Es soll symbolisieren und soll uns anschaulich machen, dass wir geistlich hinzutreten zu seinem physischen Leib. Also, dieses Brot ist nicht nur ein Gedanke, sondern es repräsentiert symbolisch den Leib Jesu, aber im Abendmahl gibt es auch diese Segnung, dass es uns tatsächlich dienen soll, dass unsere Herzen in den Himmel gehoben werden. Und durch Glauben essen wir geistlich. Wir essen darum beim Abendmahl mit unserem Mund auch nur Brot, nicht den physischen Leichnam Jesu. Aber während wir mit dem Mund das Brot essen, nehmen wir im Glauben auch die Segnungen Jesu auf, die wir erfahren durch das Opfer und die Auferstehung seines Leibes. In unserem Glaubensbekenntnis von 1689, da heißt es in Kapitel 30, Absatz 7, würdige Empfänger, die äußerlich an den sichtbaren Elementen dieser Anordnung teilhaben, empfangen dabei durch den Glauben auch innerlich, wirklich und tatsächlich, zwar nicht fleischlich und leiblich, sondern geistlich, den gekreuzigten Christus und alle Wohltaten seines Todes und stärken sich an ihm. Der Leib und das Blut Christi sind demnach nicht leiblich oder fleischlich, sondern geistlich im Glauben der Gläubigen in dieser Anordnung ebenso gegenwärtig, wie es die Elemente selbst für ihre äußerliche Sinneswahrnehmung sind. Also, wenn wir das Brot essen und glauben, Gemeinschaft haben, geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn, dann können wir uns gewiss sein, so sicher, wie wir das Brot essen und das Brot in unseren Körper übergeht, so sicher dürfen wir all die Segnungen und Wohltaten des Evangeliums von Christus aufnehmen und uns gewiss sein, dass sie Teil von unserem Leben sind. Das Abendmahl ist also wirklich echte geistliche Nahrung. Es ist mehr als bloß eine Erinnerung. Es ist tatsächliche Gemeinschaft mit Jesus, die er uns hier verheißt. Es ist ein Gnadenmittel. Und wir empfangen Stärkung für unseren Glauben, so wie das Brot unseren Leib stärkt. Und zu diesem Nutzen ist es uns gegeben, dass wir diese Zeichen gebrauchen, aber darauf vertrauen, dass mit diesen Zeichen Gott uns echte, wirkliche Segnungen zuteil werden lässt, indem er uns mit sich durch den Heiligen Geist auf besondere Weise verbindet. In Johannes 6 spricht Jesus nicht vom Abendmahl, aber er spricht von dem geistlichen Segen, den auch das Abendmahl anzeigt und bekräftigt. In Johannes 6, Vers 51 heißt es, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Was wir durch den Glauben an Christus und seine wirksame Gnade in uns erleben, ist dann auch tatsächlich eine Verwandlung. Ja, beim Abendmahl geht es um eine Verwandlung. Aber nicht um die Verwandlung des Brotes, sondern eine Umwandlung der Gesinnung und eine Umgestaltung des Christen in das Bild des Sohnes. Da, wo wir geistlich Christi Fleisch und Blut essen und trinken, da werden wir verwandelt in das Bild Christi. Und wir empfangen die Segnungen des Geistes und die Stärkung des Glaubens. Calvin, er schreibt, reiche Frucht der Zuversicht und Lieblichkeit können nun die frommen Seelen aus dem Sakrament empfangen. Weil sie ja das Zeugnis haben, dass wir mit Christus zu einem Leibe zusammengewachsen sind, so dass alles, was sein ist, auch unser eigen genannt werden darf. Und das ist der wundersame Tausch, den er in seiner unermesslichen Güte mit uns eingegangen ist. Er ist mit uns zum Sohn des Menschen geworden und hat uns mit sich zusammen zu Söhnen Gottes gemacht. Er ist zur Erde hinabgestiegen und hat uns dadurch den Weg zum Himmel hinaufgebahnt. Er hat unser sterbliches Wesen angenommen und uns dadurch seiner Unsterblichkeit teilhaftig gemacht. Er hat sich unserer Schwachheit zu eigen gemacht und uns dadurch mit seiner Kraft gestärkt. Unsere Armut hat er auf sich genommen und uns damit seinem Reichtum zugetragen. Die Last unserer Ungerechtigkeit, die uns drückte, hat er auf sich selbst geladen und uns dadurch mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. All diese Segnungen empfangen wir im Glauben, wenn wir essen das, was Christus uns bereitet hat, was wir in Gnade empfangen sollen beim Abendmahl. Darum lasst uns so im Glauben essen, in wahrer Gemeinschaft mit dem Herrn, und das Abendmahl nicht geringschätzen, sondern darauf vertrauen, dass hier Christus uns nahe kommt, wirklich und tatsächlich nahe kommt, um unsere Herzen zu stärken, unseren Glauben zu fördern, um uns zu segnen. Dazu helfe uns Gott. Amen.